Tobi ist wahnsinnig in die Dusche gegangen. Aber dort auf dem Lager. Wir haben anschließend, hatten wir auch, sagen wir mal, für 150 Leute Klamotte rumliegen, die keiner mehr zuordnen konnte. Okay. Ja. Moment. Ihr habt ja gesehen, dass Sola das Thema war, Mauerbau 61, also Berlin 61. Die Mauer muss weg, wir sind ein Volk. Und wir haben im Vorfeld dieses Thema sehr kritisch betrachtet, weil es ist immer problematisch, ein politisches Thema zu verknüpfen mit der Botschaft Christi. Das haben wir in der Vergangenheit, haben wir zwei Solas gehabt, wo wir gemerkt haben, das geht unter Umständen schief, weil die Gruppe eine Eigendynamik entwickelt und unter Umständen bestimmte Sachen nicht mitmacht oder bestimmte Sachen anders macht, als man es eigentlich geplant hat. Und das ist dann mit einer großen Gefahr verbunden, dass die Story total aus dem Ruder läuft, ja. Und ich bin eigentlich ich bin ehrlich dankbar dafür, dass unsere Mitarbeiter da sehr drauf geachtet haben, dass wir keine Zwietracht zwischen den zwei Gruppen gesät haben. Es wäre nichts Schlimmeres passiert, als dass die zwei Gruppen, die Ost- und Westgruppe, sich gegenseitig hochgestachelt hätten. Denn wir hatten bereits die Erfahrung aus Wiedenest mitgebracht gehabt, dass dort das Ganze aus dem Ruder lief, weil nämlich nicht so diese Brüderlichkeit zwischen den zwei Lagern geherrscht hat, sondern eher in Konkurrenz und so ein mit dem Finger zeigen, ihr seid im Osten, ihr seid echt arme Schweine. Ja? Und da bin ich unwahrscheinlich dankbar dafür, dass wir das geschafft haben, dass unsere Mitarbeiter so drauf waren, dass die Kinder in die richtige Richtung lenken konnten und dass es gut geklappt hat. Ich muss euch dazu erzählen, wie das Ganze ablief, weil das ist nämlich echt interessant. Wir hatten ja die Mauer gebaut. So, das ist ja jetzt noch nicht im ersten Moment schlimm. Aber die ersten, die gemerkt haben, dass dort etwas passiert ist im Lager, war die Küche. Die Küche hat nämlich gemerkt, dass im Osten die Töpfe schneller leer wurden und vollständig leer wurden. Ja? Das hat nicht damit zu tun, dass die kleinere Portionen gekriegt haben. Die Portionen waren abgewogen und im Westen haben sogar noch zusätzlich Leute mitgegessen, die dort gar nicht eingeplant waren. Trotzdem blieb dort immer was übrig. Im Osten war immer alles weg. Wir haben natürlich das Ganze auch so gemacht, dass zum Frühstück zum Beispiel der Osten bestimmte Sachen nicht hatte, wie Brötchen, Nutella. Ja, das gab's nur im Westen. Und die Herausforderung bestand halt einfach darin, gibt man denn im Osten was ab. Und es hat so perfekt geklappt. Ich war echt begeistert. Das lief direkt am ersten Tag. Ich bin erschrocken allerdings, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass man die Brötchen dann komplett über den Zaun wirft. Ja. Aber es war immer einer da, der es gefangen hat. Von daher war das okay. Also es sind keine Brötchen weggeworfen worden, keine Angst. Ja. Und das Interessante dabei ist wirklich, dass die Kinder, oder die ja, Kinder kann man nicht sagen bei Teenagern, aber dass die Teilnehmer dann sich sofort in diese Story eingefunden haben und sofort mitgemacht haben, sofort weitergegeben haben, abgegeben haben von ihrem Zeugs. Und ich muss euch jetzt die Story jetzt weitererzählen, weil das gipfelte im Prinzip darin, dass wir einmal den Ostlern die ganzen Nachtische, statt am Tisch zu servieren, haben wir die denn in die Gruppen gestellt, ohne dass sie das wussten. Das heißt, die standen da beim Mittagessen und hatten keinen Nachtisch. So, jetzt könnten wir ja denken, sie ziehen mit solchen Tischen ab. Nein. Die ganzen Westnachtische landeten alle im Osten. Jetzt haben die doppelte Nachtisch. Ja? Nein, langsam, das genau. Nur mal langsam. So, das Ganze ist nur einmal kurz gekippt und da sind allerdings auch die Mitarbeiter ein Stück weit schuld gewesen. Ja, und zwar hatten wir ja die Flucht geplant über Ungarn und wollten das Ganze natürlich so echt wie möglich machen. Das heißt, die Ostgruppe ist komplett in der Grillhütte in Brandau gelandet, um dort zu übernachten vor dem eigentlichen Sprung über die Grenze. Und unsere Westgruppe, die hat natürlich ein Vier-Sterne-Hotel gehabt. Das heißt, fast für die war es ein Vier-Sterne-Hotel, denn wir hatten ein Altenheim in Hoxhol, das uns einen Heuboden eigentlich nur zur Verfügung gestellt hatte. So, davon ging man aus. Und als die dann ankamen, hatten die älteren Leute einen Tisch gedeckt. Ich habe das Bild nicht da, das muss ich euch zeigen. Das ist unglaublich, das ist echt unglaublich. Das war ein Fresspaket hoch drei. Ja, also die hatten eine große Gartenhütte, wo alle sitzen konnten und haben dort geschlemmt wie die Maden im Speck. So, und was machen sie? Als allererstes, die Mitarbeiter fotografieren das Ganze und schicken es in die ganze Gruppe rum, in die Leitergruppe. So, das war nicht so Schlimmste. Das Schlimmste war dann am nächsten Tag, als die Gruppen eigentlich zusammenkamen, dann sollten sie ja gemeinsam sich freuen und über die Grenze springen. Die Ossis haben sich gefreut und die Wessis haben erzählt, wie viel Mal sie ihr Brötchen in den Schmelzkäse gedunkt haben. Ja. Ja. Von daher muss man sagen, das hatte dann schon dann die Auswirkung gehabt, dass wir, als wir zurück waren, gab es dann auch eine Strafe für die Wessis. Die hatten dann nur eine halbe Bratwurst. Ja. Aber ich sage euch eins, von der Ossis ist keine einzige halbe Bratwurst zurückgekommen. Ja, das war dann praktisch das einzige Mal, dass das Ganze nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber es ist recht interessant, denn da hat man gemerkt, du hast hier eine Mauer gebaut, die war sichtbar. Und diese sichtbare Mauer hatte Auswirkungen auf unser ganzes Handeln und auf unsere Reaktion. Und das ist insofern interessant gewesen, dass die Reaktionen auch teilweise unterschiedlich waren. Natürlich waren viele da, die fühlten sich bedrückt. Ja? Es gab wirklich Kinder, die haben gesagt, jetzt wissen wir erstmal, wie es anfühlt, eingesperrt zu sein oder im Bewegungsablauf einfach eingeschränkt zu sein, nicht alles machen zu können, was man will. Die extremste Betroffenheit war eigentlich, als wir den Film vom 13. August, von der Zeit nach dem 13. August abgespielt haben. Es war damals noch alles schwarz-weiß, wo man sieht, wie die Leute aus dem Haus springen, wie die alles zurücklassen und einfach aus dem Haus springen und unten auffangen werden. Oder wo oben Fopos die Leute festhalten und unten ziehen die Westberliner dran, damit die Leute rauskommen. Es war eine totales Schweigen. Also auf dem Schlamm hättest du eine Nadel fallen hören. So extrem war das. Und ich fand, das war sehr, sehr bedrückend, auch für die Kinder in dem Moment. Aber es ist natürlich ein Teil unserer Geschichte. Und die Mauer, wie gesagt, die hat Auswirkungen und das war jetzt eine sichtbare Mauer. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, nämlich zu Mauern in unserem Leben. Es ist so, dass wir alle oder beziehungsweise viele von uns einfach auch in unserem Leben Mauern aufbauen, um uns zu schützen, ein Stück weit. Ja, das ist immer so eine Reaktion auf eine schlechte Erfahrung, die wir haben. Die haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, unsere Ostler. Deswegen haben die auch entsprechend reagiert und haben die Töpfe leer gegessen. Ja? Und haben dann angefangen zu bunkern, haben teilweise Werkzeug versteckt, die haben Baumaterial versteckt, weil alles weggenommen wurde. Ja? Und das sind so Schutzmechanismen, die aufgebaut haben, damit sie einfach noch an ihr Zeug dran kamen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wie gehen wir mit Verletzungen um oder mit Problemen, die wir einfach haben. Denn, wie gesagt, diese Mauern, die wir uns in unserem Leben aufbauen, die haben auch ihre Ursachen. Und das sind immer so ein Stück weit Kränkungen, Verletzungen unserer Gefühle. Ja, diese Verletzungen oder beziehungsweise diese ganzen Mauern, die wir aufbauen, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern es basiert auf irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und noch viel schlimmer ist, glaube ich, wenn unser Stolz so ein Stück weit angegriffen ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, ich habe ein ausgeprägtes Ego. Also ich kann ganz schnell beleidigt werden und auch ganz schnell mich zurückziehen. Ja, und normal ist ja dann so, wenn du gekränkt wirst oder verletzt wirst, dann wirst du sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, den Zahn mit gleichem Heim. Ja, und dann wirst du aber sofort wieder daran erinnert, hallo, denk dran, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie macht man das? Ja, man tut alles einfach an den Tisch kehren. Ja, ist doch ganz einfach, ne? Und so tun, als wäre nichts gewesen. Ja, so ein Stück weit ist das ein Deckmäntelchen für alles, was uns kränkt. Das können wir einfach zudecken, weil es ist ja dann erledigt damit. Ja, wir sollen ja unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Aber dieses Auge um Auge und Zahn um Zahn Prinzip, das tun wir dann im Prinzip so ein Stück weit unbewusst doch umsetzen in unsere Herzen. Ja, irgendwo hat diese Verletzung dann eine Auswirkung. und wir sperren uns. Das kann sein, dass wir hingehen, dass wir uns zurückziehen. Das wäre so die passive Handlungsweise aus vielen. Oder dass wir in die Offensive gehen. Ich habe so ein paar Beispiele mal aus meinem eigenen Leben mitgebracht, wo man einfach mal erkennt, wo manches nicht in Ordnung ist und wo man vielleicht dann auch dran gehen muss, einfach so seine Gefühle mal zu analysieren, zu gucken, wo kommt das her, wer hat da was gemacht mit mir. So ein ganz wichtiges Ding ist so gedankliche Gespräche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, mache ich ganz oft. Ja, dass Gespräche, die einfach blöd gelaufen sind, die gehe ich im Gedanken nochmal durch und dann kommen sie gut an für mich. Ja, also ich kann das dann viel besser steuern irgendwie, als wenn ich direkt mit jemandem rede. Ja, dann merke ich, hallo, den kann ich ja eigentlich übertrumpfen. Das passt ja schon, wie ich das gemacht habe. Ja, so und kriege das einfach so hin, dass ich den im Gedanken das Ganze super zu meinem Vorteil ausnutze. Oder wenn ich mit Menschen Probleme habe und stehe davor, kurz davor, mit denen Aussprache zu haben, dann gehe ich im Gedanken dieses Gespräch schon komplett durch. Ich kenn genau dem seine Antwort. Ich weiß genau, was er sagt, ja. Und da reagiere ich dann voll im Gedanken schon drauf und weiß genau, was dann rauskommt. So, aber das ist so ein Stück weit diese passive Haltungsweise. Ich trete zurück, ja, und gehe eigentlich nicht direkt in das Gespräch, sondern ich führe es eigentlich nur im Kopf, ja. Das Gegenteil davon wäre jetzt so, das kenne ich auch bei mir gut, dann lasse ich andere einfach nicht mehr ausreden, die mir blöd kommen sind. Ja? Dann falle ich denen ins Wort, dann bügel ich die unter und wenn was zu blöd wird, drehe ich mich einfach rum, gehe weg. Ja? So eine Haltung, wo man sagt, jetzt habe ich richtig ausgeteilt, ja, mir geht es jetzt richtig gut. Der andere, der kann es mir gerade egal, wie der aussieht, ja, oder was der macht jetzt. Ist sein Problem, ich fühle mich dabei wohl. Ja? Aber gibt natürlich noch mehr, ja. So eine Aussage, die mich total immer wieder aufforschen lässt, ist, wenn jemand sagt, ich lass mir nichts mehr sagen. Ja. Das ist eine ganz brutale Aussage, die tut mir sowas von weh, weil ich mich immer wieder frage, wie kann man dann noch Gott hören? Ja. Weil diese ganzen Dinge, auch wenn man so ausweicht, wenn man jemand auf der Straße begegnet, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ja, da kommt jemand, am besten verstecke ich mich, wechsle mal auf die andere Straßenseite, ich gucke mal schnell im Handy, was Neues gibt, ja, bis er vorbei ist. Ja, einfach so diesen ganzen Problem aus dem Weg gehen. Das ist so ein Stück weit, sind das alles Steine, die wir um uns herum aufbauen, um uns zu schützen. Ja, es muss uns klar sein, das sind Steine, die wir um uns herum aufbauen, um uns zu schützen. Und wenn wir solche Mauern um uns herum aufbauen, dann schränken wir uns ein. Das ist mir so klar geworden jetzt die letzten Tage wieder. Wenn wir Mauern um uns herum hochziehen, schränken wir unsere Sichtweise ein und wir sehen nichts mehr, wir hören eigentlich nur noch. Und ich habe dann ein Beispiel gekriegt, da bin ich bald aus allen Wolken gefallen. Wenn jemand von euch uns zu Hause hören würde, wenn wir Siedler spielen, der glaubt, da herrscht Krieg am Tisch. Ja? Wenn ihr uns seht, dann wisst ihr, dass das ein Riesenspaß ist für uns. Ja? Aber so ist das auch mit den ganzen Mauern, die wir um uns herum aufbauen. Diese Mauern schränken uns in irgendeiner Form ein. Ja? Und wie gesagt, die Auswirkungen, die sind zum einen, dass man natürlich die Beziehungen zu Menschen ein Stück weit nicht mehr pflegen können, wie wir sie pflegen sollen. Dann wie soll ich denn mit meinem Nächsten oder meinem Nächsten was Gutes tun, wenn ich dem aus dem Weg gehe? Wie will ich mich denn in meinem Verhalten korrigieren lassen, wenn ich auf niemanden höre? Das passt nicht. So, das sind jetzt nur so ein paar Steine, die ich euch aufgezählt habe. Und ich kenne also Massen an Steinen, dass man so richtig, man könnte das so richtig, wenn es kleine Steine wären, könnte man so einen richtigen Turm um mich herum aufbauen, ja, wo ich Reaktionen habe, wo ich einfach etwas niederbügle oder wo ich mich zurückziehe. Ja, und das ist auch immer wieder gepaart. Ich ziehe mich bei dem einen zurück, weil mir das zu menschlich ist und bei dem anderen gehe ich in die Offensive, weil mir das einfach sachlich genug ist, da kann ich alles argumentieren. Ja, da mache ich alles platt. So. Und und zwar in Lukas 6 steht sehr, sehr viel dazu. Und dann möchte ich einfach mal anfangen mit dem Lukas 6, 32, 33. Da steht, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? denn auch die Sünder lieben, welche sie lieben. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Also das heißt, wenn wir uns zurückziehen und eigentlich wirklich nur noch denen, die unterstützen, die uns unterstützen, dann tun wir nichts besonders Gutes. Das sind auch kein gutes Beispiel in dieser Welt, kein Licht und kein Salz, so wie es heißt. Ja? Und ich weiß, dass das schwer ist. Es ist schwer, nachzugeben, wenn man immer nachgibt. Ja? Aber das Problem ist, dass das Gegenteil von Nachgeben Unnachgiebigkeit ist. Und wenn ihr mal so Unnachgiebigkeit so ein bisschen googelt, dann kommt ihr ganz schnell auf den Begriff verstockt sein. Ja? Und jetzt mal ganz ehrlich, alle, die so ein bisschen in ihrer Bibel lesen, schon wenn man anfangen beim Pharao, der das Herz verstockt kriegt, da stellt man sich hin und fragt sich, wieso versteht er das nicht? Ja, weil er unnachgiebig ist. Gott hat ihn unnachgiebig gemacht. Und wer von uns will denn unnachgiebig sein? Eigentlich keiner. Ja? Wir sollten denjenigen vergeben, die uns verletzen, das ist ganz klar ein Gebot. Und das ist nicht damit getan, dass wir dazu erst bereit sein müssen. Ja, sondern das ist ein Gebot, das Jesus und Petrus gesagt hat in Matthäus 18, Vers 22, dass er 77 mal 7 mal vergeben muss, wenn er verletzt wird. Und wir tun, oder beziehungsweise wir müssen aufpassen, dass wir nicht die ganzen Begriffe durcheinander werfen. Vergeben heißt nicht vergessen. Wer Vertrauen missbraucht hat von einem anderen Menschen oder ihn verletzt hat, ja, dieser Schmerz ist erstmal da. Dieses Vergeben ist ein Gehorsamsschritt. Und dieses Vergeben führt uns dazu, einfach viele Dinge anders zu sehen. Wir können dann vieles klarer sehen mit den Augen von Gott einfach. Und Gott gibt uns einfach auch so ein Stück weit die Möglichkeit, wieder auf andere zuzugehen. Da verändert sich nämlich die Beziehung, wenn wir das machen. Ja? Und die Bibel, die lässt da auch keine Frage offen, das ist das Schöne. Ja? Also im Lukas 6 wird auch gleich gesagt, was ihr machen sollt, ja? Damit ihr eigentlich schon ein Stück weit auf den Weg kommt, wie ihr mit euren Feinden umgehen sollt, weil nichts anderes ist ja. Werdet mein Freund, ist mein Feind. So, und dort steht drin, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Jetzt sage ich mir, gerade das Segnen und Beten, das sollte für uns überhaupt kein Problem sein. Bei dem anderen, da denke ich, da muss man dran arbeiten, da muss man auch so ein Stück weit sein Wesen verändern. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir irgendwo anfangen, was zu tun. Das ist nicht immer so, dass ich auf jeden zurenne, der mich beleidigt hat, und dann mit ihm ins Gespräch suchen kann. Das geht manchmal nicht. Das ist einfach manchmal eine Beziehung so zerstört, dann brauchst du fast einen Mentor oder einen Mediator, der einfach das Ganze ein Stück weit in die Bahn lenkt, damit man wieder miteinander reden kann. Aber es ist wichtig, dass wir Schritte tun. Schritte tun, damit unsere Herzen frei werden. Und das ist, wie gesagt, das Beten und Segnen ist für mich so ein Grundstock geworden, wo ich denke, wenn wir das tun, dann passiert was. Ja, und das erleben wir auch immer wieder, wo wir Leute segnen, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben. Da ändert sich die Beziehung, wenn wir für sie beten, wenn wir sie segnen. Das kann sein, dass das über einen Dritten läuft, dass der dann irgendwie eine Information für dich hat und auf einmal siehst du wieder viel klarer und kannst wieder viel milder auf denjenigen zugehen, der dich verletzt hat. Ja? Und das Schöne daran ist auch, das steht auch im Lukas 6, das Ganze ist mit einer Verheißung verbunden. Und das sollte man uns ganz fest auf die Fahne schreiben. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne und Töchter, ergänze ich jetzt einfach mal, des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also wir werden Söhne und Töchter sein, des Höchsten, wenn wir in der Lage sind, auch diesen Weg einfach zu gehen. Vielleicht schaffen wir es mal so diese Woche so ein Stück weit mal auf unsere Reaktionen zu achten, wie wir mit anderen interagieren. Ja? Und wenn ihr so ein Stück weit merkt, dass dahinter so eine Verletzung steckt, eine Mauer steht, die ihr einreißen müsst, dann reißt sie ein. Reißt sie ein, indem ihr betet, segnet und vergebt. Amen.